So, es ist einfacher, wenn ich das in die Hand nehme, wegen des Abstands. Guten Morgen, ihr Lieben. Alle gut gefrühstückt? Ja, ich sehe eine Menge strahlende Gesichter, da muss der Kaffee geschmeckt haben in der Regel. Ich freue mich, dass wir heute in den zweiten Tag schon gehen. Ist immer ganz schön so. Man hat sich schon mal ein bisschen kennengelernt. Ich habe eure Reaktionen gesehen. Ich habe gesehen, wie seid ihr so drauf? Könnt ihr mitmachen? Heute müsst ihr nämlich reichlich mitmachen. Das sage ich euch jetzt schon mal. Ich habe gestern schon das Thema für heute ein bisschen angedeutet, mehrfach gesagt, dass das Thema sein wird. Nämlich das Oberthema ist ja, worauf wir hoffen können. Gestern war auf Gott selbst, auf sein Wesen, den Gott der Hoffnung. Und heute geht es darum, auf Gottes Treue. Auf Gottes Treue. Dazu möchte ich, dass wir zwei Bibelverse wahrnehmen, auf die ich dann später intensiver eingehe. Der eine steht im Philipperbrief, der andere am Ende vom Matthäusevangelium. Und zwischendurch brauche ich von euch, dass ihr mitmacht. Und zwar sage ich das jetzt schon mal, dass sich vier Leute immer zusammentun. Und zwar Leute, die nicht miteinander verheiratet sind oder nicht direkt Vater und Sohn oder Mutter und Tochter oder Tochter und Sohn. Also Geschwister, also ein bisschen mischen, stellt euch schon mal darauf ein und ein paar Sachen erzählt. Ja, in eurem Fall mit Übersetzung, ja, das kann ich nachvollziehen, dass es dann vielleicht nötig ist. Lasst uns den Philipperbrief aufschlagen. Philipperbrief Kapitel 1 und ich lese die Verse 3 bis 6. Jetzt wird es dann gleich erstmal vor allen Dingen um Vers 6 gehen, später im Laufe der Bibelarbeit kommen wir auf den Zusammenhang. Ich danke meinem Gott, so oft ich eurer gedenke, was ich allezeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das im Gebet mit Freuden. Und für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass er, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Und dann Matthäusevangelium, ganz am Ende, der sogenannte Missionsbefehl. Ich lese ab Vers 18. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und machet zu Jünger alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist schon eine gewaltige Verheißung. Alle Tage. Alle Tage. Ich gehe nachher näher darauf ein. Ich erzähle euch jetzt nur ein kleines Gedicht, was ich vor einiger Zeit geschrieben habe. Herr, manche Tage erschlagen mich fast. Sie sind eine Mühsal, sind Plage, sind Last. Andere sind heiter, sind fröhlich und frei. Sie helfen mir weiter, beleben mich neu. Herr, alle Tage sind Tage mit dir. Ich bitte dich, trage sie beide mit mir. Ich zitiere es am Ende nochmal. Jetzt gehen wir aber erstmal in den Philipperbrief. Ja, wo habe ich denn meinen Zettel? Und ich möchte eingehen auf diesen Vers, Vers 6. Der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Und jetzt zu Beginn möchte ich mal einen Moment verweilen bei diesem Gedanken, dass Christus in uns das gute Werk angefangen hat. Ich habe euch ja gestern meine Geschichte erzählt. 22 Jahre alt, suchtkrank, Suizidgedanken, feste Vorsätze, wie ich mir mein Leben nehmen wollte und dann eine Gottesbegegnung und ein absoluter Neuanfang. Was ich sehr spannend fand, ist mit 22 neu angefangen, 2 Jahre Therapie gemacht, eine Erzieherausbildung, dann 13 Semester Theologie studiert. Es war also ein langer Weg. Und als ich dann meine erste Berufung bekam in eine Gemeinde als Pastor, sagt meine Mutter, die niemals kein einziges Wort, nicht, auch nicht während des Theologiestudiums mit mir darüber geredet hat, sagt, da wäre dein Opa jetzt aber glücklich. Ich sage, wie Opa? Ja, der hat doch mit dir als kleines Kind, der ist gestorben, da war ich 4, der hat doch als kleines Kind mit dir immer die Kinderbibel angeguckt. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Das ist jetzt mal noch nie erzählt. Und er hat immer gesagt, der Junge, der ist so interessiert an diesen Geschichten, der wird mal Pastor. Und du schaust zurück und denkst, wow, so dramatisch hat Gott in mein Leben eingegriffen. Aber der war schon viel früher da. Der hat schon 20 Jahre vorher damit angefangen, durch meinen Opa, der mir diese biblischen Geschichten lieb gemacht hat. Und ich konnte mich nicht mal daran erinnern. Der in euch angefangen hat, das gute Werk. Es ist schon für mich eine faszinierende Geschichte, wie Gott das tut, wie diese Anfänge sind, wie die bei unterschiedlichen Menschen sind. In meinem Leben, wie gesagt, relativ dramatisch und dann lerne ich meine Frau kennen und bei der war das so, die sagte manchmal, ich bin schon mit dem Kinderwagen in die Gemeinde geschoben worden. Dann habe ich immer gesagt, Christine, du hast 9 Monate unterschlagen. Du warst sogar schon vorher da. Ihre Eltern waren Heilsarmee-Offiziere in der Schweiz, ganz fromme, liebenswerte Leute, aber sie ist immer und immer in dem, man nennt es ja heute Bubble, immer in dieser christlichen Bubble gewesen. Also immer, ihr Leben lang. Als kleines Kind schon bei einer Kinderfreizeit bekehrt. Und wenn sie dann aber irgendwann wieder eine Predigt gehört hatte, wo so ein bisschen so ein Bußruf kam und der Ruf zur Umkehr, war sie nie ganz sicher, bin ich jetzt wirklich schon gerettet? Oder ich hatte wieder Gedanken, die sind nicht richtig. Oder ich habe nicht treu genug meine Bibel gelesen. Ja, so aufgewachsen in dieser Frömmigkeit, liest die Bibel, bet jeden Tag. Oder pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ja, und immer diese Angst, bin ich verloren. Sich wieder und wieder bekehrt und so. Und hatte dann mit Anfang 20 tatsächlich eine Erfahrung mit einer Freundin, die hat sie begleitet in einem Gottesdienst. Da gab es einen Segnungsteil und sie wurde gesegnet und sie sagte, danach ist etwas passiert. Anfang 20, ich habe irgendwie, also der Heilige Geist hat in mir eine Glaubensgewissheit geschenkt, ohne dass ich jetzt nochmal irgendwie Buße getan hätte, sondern es war eine Begegnung mit Gott in diesem Alter. Und das Interessante ist, dass sie manchmal so ein bisschen neidisch war auf meine Geschichte. Also weißt du, bei mir war immer alles irgendwie glatt und immer mit Jesus und die hat ja im ganzen Leben noch nie an einer Zigarette gezogen oder einen Schluck Wein probiert, Heilsarmee-Offiziersfamilie, das ist ein Abstinenzler oder in irgendeiner Weise irgendetwas gemacht. So. Und dann manchmal denkt sie so, ach, irgendwie bei dir ist doch irgendwie klarer so Gnade und was Gott getan hat. Und ich habe immer gedacht, ach, ich wäre gern so heiler aufgewachsen. Ja, ohne all dieses Chaos zu Hause, ohne dass die Polizei an der Tür klingelt und dein Bruder verhaftet und weiß ich, was so alles passiert ist. Ne? Ich wäre gerne so anders aufgewachsen. Und es ist so verrückt, dass wir häufig denken, hätte ich doch bloß die Geschichte des anderen. Vielleicht kennt ihr das. Und es ist so wichtig, dass wir uns damit versöhnen, was war Gottes Weg für mich? Und der ist eben immer sehr unterschiedlich. Das ist manchmal unfassbar spektakulär, wie Menschen zum Glauben kommen. Jesus hat Wege, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich war vor ein paar Jahren im Irak und habe da Christen getroffen und dann hat mir einer der Brüder dort seine Geschichte erzählt. Ein Muslim, der wohnt aber, also lebt in dem kurdischen Teil des Iraks, wo auch Christen akzeptiert werden. Es gibt ja im Irak ganze Gegenden um Bagdad herum, da kannst du nicht gut Christ sein, aber es gibt Gegenden, gerade im kurdischen Teil, da geht das, da ist das erlaubt, da gibt es auch christliche Abgeordnete. Auf jeden Fall, der sagt, eines Nachts in einer Lebenskrise hat er geträumt. Und im Traum erscheint ihm eine weiße Gestalt und redet Worte, die er überhaupt nicht verstehen konnte. Also überhaupt, es war, als hätte der Chinesisch geredet. Der hat zwar seine Sprache gesprochen, aber er konnte nicht verstehen, was das bedeutet. Irgendwie am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und ich bin das Wort. Und also ein völliges Kauderwelsch. Ganz komische Worte sprach dieser weiße Mensch. Eine Woche oder so später, nicht viel später, fährt er mit einem Taxi, mit einem christlichen Taxifahrer da im Irak. Die haben dann immer ihr Kreuz am Spiegel, dass man das sehen kann, ja, je nachdem, wo man dazugehört. Das ist echt interessant. Muss ganz klar sein, wir sind Christen. Und der sagt, stört es Sie, wenn ich auf einen christlichen Radiosender schalte? Nö. Und dann war das so ein Missionssender, der aus dem Ausland einfach Bibellesungen gemacht hat. Und der da sprach, sagte so, und ich lese Ihnen jetzt gleich einen Text aus dem Johannesevangelium. Das ist ein Text, wo es um Jesus Christus geht und dass er in die Welt gekommen ist und dass er der Erlöser ist. Und dann spielt dieser Radiotext genau die Worte, die er wenige Tage vorher nachts geträumt hat. Er hat noch nie die Bibel gelesen in seinem Leben. Und genau diese Worte, mit denen Jesus oder dieser weiße Mensch sich vorgestellt hat, sprechen ihn an und erreichen ihn. Und er ist da wie unter Strom in diesem Taxi und sagt dann irgendwann zu diesem Taxifahrer, das ist vielleicht jetzt völlig irre, aber ich habe das, wahrscheinlich hat das anders ausgedrückt, aber es ist völlig verrückt irgendwie, aber diese Worte habe ich schon geträumt. Wer ist denn dieser Jesus? Und der Mann lädt ihn dann ein in einen Alpha-Kurs, erstmal online. Alle, die so ein bisschen sich, also gerade hier sind ja Geschwister aus Rumänien, teilweise aus Russland. Ihr wisst ja, wie das in potenziell Verfolgungssituationen ist. Da nimmst du nicht einfach jemanden mal mit in die Gemeinde. Ja, könnte ja auch ein Spion sein. Also hat ihn über so einen Online-Alpha-Kurs angemeldet. Und auf jeden Fall kommt dieser Mann zum Glauben und ich treffe ihn dann Jahre später in der Gemeinde. Verrückt, oder? Also einfach so verrückt, wie Gott diese Wege findet. Und auch hier wieder, ne? So da geht jemand in eine Pfingstgemeinde zu einem Heilungsgottesdienst und erlebt keine Heilung, aber erlebt eben doch eine Heilung, die nur ganz anders ausgesehen hat, als das vorgesehen war. Ja, nämlich eine Heilung in seiner Persönlichkeit, ein Versöhntsein. Erlebt den lebendigen Gott. Und hier, Gott lässt diesen Mann träumen. Also redet ganz direkt. Der hat da niemanden gebraucht, der als Missionar da hingegangen ist. Das kann Gott unmittelbar und direkt tun. Aber im zweiten Schritt brauchte es ein Christen, der sich dazu bekannt hat, dass er Christ ist und der sich nicht geschämt hat, seinen christlichen Sender zu hören. Und es braucht im dritten Schritt Leute, die Radioarbeit möglich machen, in denen das Wort Gottes verkündet wird. Und dann braucht es noch Christen, die einen Alpha-Kurs angeboten haben. Und dann braucht es noch Christen, die mutig genug sind, eine Gemeinde zu haben, in der sie ihn einladen. Auch wenn man relativ geduldet ist. Das heißt, es ist so verrückt, dass Gott unmittelbar und direkt in unsere Herzen reden kann und doch in der Regel die Geschwister in unterschiedlichen Berufungen und Formaten dazu benutzt und braucht. Das finde ich immer wieder faszinierend. Und das eine schließt das andere ja nicht aus. Im Gegenteil. Im Gegenteil. So, und so gibt es halt ganz viele unterschiedliche Geschichten und die sind nicht besser und die sind nicht schlechter, sondern sie zeigen, dass Gott in unserem Leben Dinge anfängt und das ganz verschieden. So, und jetzt seid ihr dran. Ich möchte euch mal, ihr kriegt jetzt zwei Aufgaben. Und zwar immer vier, möglichst nicht direkt Ehepaare, wie ich vorhin gesagt habe, setzen sich zusammen und erzählt euch doch mal die Geschichte, wie Gott in eurem Leben angefangen hat. Und die Frage ist nicht, wie spektakulär die war, denkt an meine Frau Christine, sondern die Frage ist, wie hat er das gemacht? Wie hat er das gemacht? Und zweitens, welche Rolle haben Menschen dabei gespielt? Was war wichtig? Wie hat Gott in meinem Leben angefangen? Zweite Frage, welche Rolle haben Menschen dabei gespielt? Und jetzt gibt es noch eine dritte Aufgabe. Ich bitte euch, den anderen so genau zuzuhören, dass hinterher einige von euch Geschichten von den anderen mit uns teilen können. Okay? Es gibt danach, es müssen nicht alle, aber danach gibt es hier ein offenes Mikrofon. Und ich bin total gespannt, dass ihr sagt, oh, ich saß jetzt gerade bei der Erika und wusste gar nicht, dass also die Tante, die war so überzeugend, die hat 10 Jahre durchgebetet oder so. Das hat mich komplett überzeugt oder sowas. Also hört den anderen bitte so genau zu, dass ihr danach erzählen könnt, was euch bei den anderen beeindruckt hat. Und es geht dabei, und das ist wichtig, um Ehrlichkeit. Wenn jemand sagen kann, völlig langweilig. Meine Eltern haben mich geliebt, haben für mich gebetet, es hat mich so überzeugt, ich hatte gar keinen Bock auf die Welt. Dann war das so. Ja, es gibt kein besser und kein schlechter. Also mischt euch mal schön durch, immer 4 zusammen bitte. Ich melde mich mal wieder. Also zumindest habt ihr offensichtlich euch was zu sagen gehabt, denn es ging ja doch jetzt eine ganze Weile, das ist schön. Ich war auch in einer Gruppe dabei, habe ein bisschen zugehört, das ist schon sehr, sehr, sehr bewegend, wie diese unterschiedlichen Wege so sind. Und in unserer Gruppe gab es dann unter anderem die Rückmeldung, ach was, jetzt sind wir schon so lange in der Gemeinde und ich kenne die Geschichte von dir noch gar nicht. Vielleicht war es bei euch ja anders. Vielleicht einen ganz kleinen Hinweis, den hätte ich natürlich auch vorher geben können. Falls irgendjemand gerade in so einer Situation ist, wo er sagt, naja, so ganz sicher bin ich nicht oder so, oder habe Zweifel und ich traue mich dann auch nicht, das in so einer Gruppe zu sagen, und dann erzählt man eher so ein bisschen ausweichend. Das kann sein, es muss nicht so sein, es kann so sein. Es sollte jetzt keine Erfahrung sein, dass es auf irgendjemand Druck ausübt, weil Glauben kann man nicht machen. Glaube ist ein Geschenk. Wenn jemand gerade in einer zweifelnden Phase ist, dazu auch nochmal ganz persönlich, ich habe das gestern kurz angedeutet, unsere zweitjüngste Tochter hat gerade richtig massive psychische Probleme. Sie war einige Wochen in der Klinik und kurz vorher war ihre ältere Schwester, eigentlich ihre beste Freundin, die beiden, war mit Jugend mit einer Mission in Mexiko und erlebt ein Wunder nach dem anderen und die anderen kommt in eine psychische Krise und betet und sagt, Gott, warum geht es mir denn so schlecht? Warum spüre ich dich nicht? Warum schießt die Talita durch die Decke und ich nicht? Ja, also die Erkrankung selber ist schon schwer genug. Und dann zu sehen, dass andere so tolle Glaubenserfahrungen machen und ich nicht, ist möglicherweise noch schlimmer. Und wir haben sie sehr, sehr ermutigt, genau diese Fragen nicht auszublenden. Wir haben sie sehr ermutigt, dass das nichts mit ihrer Stärke und mit ihrer Psyche und mit ihrer Treue zu tun hat, sondern dass sie leider die Geduld braucht und Gott ihr antworten wird. Und diese Hoffnung, das ist wichtig, die brauchen wir. Und diese Geduld müssen wir auch mit unseren Kindern, Enkeln, mit unseren Paaren. Wir haben ja gehört von einem Paar, wo dann die Frau 2 Jahre lang quasi jede Frage beantwortet hat auf dem Weg, dass ihr Freund zum Glauben gekommen ist. Also oft brauchen wir sehr viel Geduld. Es ist einfach nochmal wirklich mir ganz wichtig, das noch anzuschließen, dass wir Glaubenserfahrung teilen als Ermutigung, dass wir aber nicht daraus ableiten, so muss es bei mir auch sein oder andere unter Druck setzen. Ansonsten habe ich ja schon angedeutet, ich bin sehr neugierig darauf, was ihr jetzt teilen möchtet mit uns. Die Aufgabe war ja so, bei den anderen zuzuhören, dass ihr sagt, also da war jetzt was in der Geschichte, das hat mich beeindruckt, das würde ich gerne mal auch mit allen teilen. Wer möchte gerne beginnen?
Also ich möchte das vom Johann teilen, was er uns erzählt hat. Dass eine junge Frau, an der er sehr großes Interesse hatte, sehr konsequent war und gesagt hat, also wir können nur Freundschaft haben, wenn du in die Gemeinde kommst und wenn du Jesus annimmst oder wenn du dich bekehrst. Und wegen der jungen Frau ist er dann in die Gemeinde gegangen und hat sich dann auch bekehrt. Und auf meine Nachfrage, ob er das jetzt dann nur für die Frau gemacht hat, hat er dann gesagt, nein, er konnte sie nicht anlügen. Also er wollte ehrlich sein und er hat wirklich dann ganze Sache mit Jesus gemacht und ist dankbar für die junge Frau, die er dann geheiratet hat, dass sie so konsequent und klar da war.
Ich habe schon immer gesagt, das Missionarischste, was man machen kann, ist Töchter in die Welt zu setzen. Wer schließt sich an?
Also mich hat etwas sehr berührt aus Lillys Geschichte, weil ich glaube, dass wir selber viel zu wenig die Wirkung des Gebets im Kopf haben. Und sie hat erzählt, dass sie nicht in einem gläubigen Haus aufgewachsen ist, aber dass ihre russische Oma, die Mama ihrer Mama, die weder lesen noch schreiben konnte, ihren Glauben so gelebt hat. Und also, wer sie nicht kennt, die Geschichte, Lilly muss sie erzählen. Dieses Faszinierende, dass diese Frau, als sie dann ausgereist sind nach Deutschland, den Kindern einfach den Auftrag gegeben habt, ihr müsst jetzt Psalm 91, sie wusste nicht mal, dass es Psalm 91 war, sie hat einfach gedacht, die Oma gibt ihnen jetzt was Wichtiges mit. Psalm 91 und das Vaterunser mussten sie auswendig lernen, damit sie etwas dabei haben. Und sie sagte, sie weiß, dass diese Oma ein Leben lang gebetet hat. Und in diese Großfamilie Jahre später, 20 Jahre später, hat Gott hineingewirkt. Und ich denke da selber an uns, was Gebet für die, ja, jeder, ich nehme mal an, jeder hat Großfamilie, also ich auch, die zum großen Teil nicht gläubig ist, jetzt auf meines Papas Seite, die ganze Schweizer Verwandtschaft. Was bedeutet es, wenn wir für den Einzelnen einstehen und beten was kommt dabei raus, dass Seelen gewonnen werden auf die unglaublichste Art und Weise?
Dankeschön. Na, wenn deine Frau, ne, dann...
Also, wenn sie von Lilly erzählt hat, ich zähle von Paul. Der ist aufgewachsen in Polen, katholische Familie, 6 Geschwister. Und die sind dann irgendwann nach Deutschland ausgegangen, als katholische, ja, auf dem Dorf. Ihr wisst, wie das auf dem Dorf ist. Ne? Man geht in die Kirche. Paul hat mehr gebeichtet, als ich je in meinem Leben beichten werde können. So in der Richtung habe ich das rausgehört. Hat immer geglaubt, dass Gott da ist. Also das war nicht das Problem. Da waren sie in Deutschland. Und dann ist der Mann seiner Schwester mit 33 an Krebs gestorben. Das hat die Schwester so richtig natürlich mitgenommen. Dann haben sie die Schwester zu sich genommen nach Wildberg. Und die ist da in der Evangelisation gelandet, kurz danach. Und kommt zum Glauben aufgrund der Notsituation, in der sie da drin war. Und dann hat die so eine Freude und so einen inneren Druck gehabt. Jetzt muss die ganze Familie auch gläubig werden. Und bis auf einen Bruder, glaube ich, ne, sind alle gläubig geworden. Und das Leid, eine ganze Familie so umkrempelt. Gott ist treu.
Danke.
Ich versuche es ein bisschen allgemeiner zu machen. Ich bin ja so ein Typ, der immer so ein bisschen Prinzipien sucht. So, und da habe ich mit meinen drei, die bei mir mit in der Gruppe waren, der Willi, der Hans-Jürgen und der Armin, schon danke. Da ist mir aufgefallen, dass die alle gesagt haben, sie sind alle in sehr christlichen Familien groß geworden sozusagen, aber sehr unterschiedlich. Bei manchen war der christliche Glaube wirklich ein Fundament, bei den anderen eher so ein bisschen eine Oberfläche. Aber alle drei haben irgendwann in ihrem Leben gesagt, da haben sie Menschen kennengelernt, die den Glauben wirklich lebendig gelebt haben, wo sie für sich selber auch gesagt haben, A, bei den Eltern gesehen haben, der eine gesehen haben, wie die Mutter, wenn er heimkam, auf den Knien war und gebetet hat, weil irgendeine Situation war, dass ich gesagt habe, nee, da muss ich für beten. Und der andere, der auch erlebt hat, im Krieg viele Erlebnisse hatte, wo Gott Bewahrung geschenkt hat, also wo wirklich Glaube lebendig war. Und da der dritte, der dann auch gesagt hat, ich bin mit Leuten zusammengekommen, die haben den Glauben dann gelebt. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte mein Leben ganz Jesus geben. Und das war aber bei allen, dass sie alle drei irgendwann gesagt haben, ich möchte, dass Jesus mein Leben ganz gehört. Und das fand ich eigentlich so toll, dass bei allen so ein schon Schritt kam, egal welche Geschichte dahinter war, wo man diesen ersten Schritt geht und sagt, jetzt ist mein eigener Schritt.
Ich lege es einfach mal hier vorne hin.
Also mich hat ganz arg berührt, der Carla, ihre Geschichte. Vielleicht musst du es erzählen.
Komm,
erzähl. Ja, also Carla kommt aus Brasilien. Ich kann es nicht. Ich weine. Und dann versteht ihr nicht.
Wir machen es zusammen. Ich hätte nämlich tatsächlich auch die Carla genommen, weil mich so fasziniert hat, dass Gott sein Wort wahr macht. Wer mich sucht, der findet mich. Carla hat erzählt, sie waren neugierig im Kinderheim mit 8 und da war eine verbotene Stelle am Zaun und sie ist rausgegangen, weil dahinter war eine Kirche, die war abgesperrt, so eine verfallene Ruine. Und sie ist da rein und sie wurde von Gott berührt durch ein Kruzifix, sage ich jetzt einfach mal, das da war. Ein Kreuz mit dem gekreuzigten Jesus Christus mit Blut runterlaufend und es war für sie schockierend und sagt, komm doch runter, da oben ist doch furchtbar. Und sie hat erzählt, es war so die Vorbereitung, die erste Begegnung mit Christus eigentlich. Und sie kam zurück und da war eine Schwester da und gesagt, wo warst du, wir haben dich gesucht. Ich war da hinten in der Ruine, aber da ist so ein Mann, der da am Kreuz hängt. Was ist das? Wer ist das? Und sie sagt ihr, das ist Jesus. Es war so, glaube ich, ein katholisch geprägtes Kinderheim. Und erst später wurde sie von gläubigen Missionaren adoptiert. Da war sie dann 9. Und da hat sie dann die biblische Botschaft gehört von ihren Eltern. Und da war dann die Pilgerreise noch so ein Buch, das der Papa oft gelesen hat. Und da hat sie dann ihr Leben festgemacht und hat verstanden und gemerkt, ja, dieser, der hier hing, der mir mit 8 begegnet ist, war die Vorbereitung auf das, dass sie gesagt hat, ich möchte mein Leben Jesus geben. Und ihr ganzes Leben lang war sie dann immer mit gläubigen Leuten, mit Christen zusammen. Von den 10 Kindern waren es 2, die diese Botschaft angenommen haben. 8 Geschwister leben noch ohne Jesus, obwohl sie im gleichen Elternhaus dann groß geworden sind. Aber ich dachte so, ja, wer Jesus sucht, wer nach Antworten sucht, Gott lässt sich finden.
Und dann trifft sie ihren Mann.
Und dann trifft sie ihren Mann in Frankfurt und dann kommt sie irgendwann auf Umwege zu uns nach Rehe. Habe ich?
Ja, alles gut.
Dann erzähle ich vom Andi, wie er zum Glauben kam. Sein Opa hat sehr viel gebetet, also auch hat sich ins Bett gekniet oder an sein Sofa unterschiedlich auch und auch laut gebetet, also er hat auch gehört, was sein Opa betet dann für die Familie und so weiter. Und ich kriege jetzt nicht alles so zusammen, aber so die Hauptsache, denke ich. Genau, auf jeden Fall gab es dann der Andi hat schon viel so mitbekommen als Kind und ja klar, glaubt er an Gott und so. Und aber dann mit 13 war er bei einer Evangelisation dabei und der Onkel Ernie, sagt vielleicht auch ein oder andere was, der hat es oft auch so ein bisschen lustig gemacht und der hat vorne dann einen 5-D-Mark-Schein gehabt und irgendwie konnte man den kriegen, aber es war nicht ganz so einfach gleich rauszufinden, wie das geht und Andi hätte ihn eigentlich gern gehabt. Und dann ist aber ein Mädchen, das viel weiter vorne saß, ist aufgestanden, hat den genommen und Danke gesagt. Und das war dann so eindrücklich, ja, man musste das nehmen und dann durfte man auch behalten, dann das war das Richtige halt. Und dann ist ihm so bewusst geworden, ja, ich muss auch im Glauben mal bewusst Jesus annehmen, dann gehöre ich zu ihm und er zu mir. Oder? Also so, das war dann das Entscheidende, dass ihm klar geworden ist, ja, ich muss das ja aktiv machen. Genau, und so kam er zum Glauben. Gibt auch noch ein bisschen mehr.
Ich war in der Gruppe mit dem Theo, mit dem Jonas, mit dem Christoph und mit seinem Wellmann. Und fand ich jetzt interessant, dass wir alle 5 einen Hintergrund haben, wo der Vater eine Funktion hatte in der Gemeinde und wo die Familie deshalb viel zurückstecken musste. Und das fand ich jetzt auch interessant, dass wir alle 5 sagen, christliches Elternhaus, Vater hat eine Leitungsfunktion und hat aber doch selber, dann müsste irgendwann sagen, ich muss mich persönlich für Jesus entscheiden. Und das, also Gott hat keine Engelkinder, wie man immer sagt. Und das fand ich jetzt interessant in unserer Gruppe, dass wir alle so der gleiche Hintergrund hatten.
Dann mit der Sabine, mit dem Rolf und mit dem Matthias war ich in der Gruppe. Und dann erzähle ich noch, das ist in Verbindung von beiden, der Sabine und dem Rolf, dass der Rolf über die Sabine und ihren Glauben dann zu Christus gekommen ist und dass eine Wiederholung hat er noch nachgelegt, war das große Leid, was in der Sabine ihrer Familie war, dass ihr Vater früh gestorben ist, das hat er nicht mehr mitbekommen, da kannte er die Sabine noch nicht, und dass sie, die Familie, am Glauben geblieben sind und dass dann gar nicht lang danach, nachdem die beiden ihre Beziehung begonnen hatte, die Schwester von der Sabine gestorben ist und dass sie wieder am Glauben als Familie geblieben sind, weil er in seiner Jugend was erlebt hat, was er bisher so ein bisschen als Mitläufer, so habe ich das jetzt mal beschrieben, geglaubt hat, da hat er gesagt, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und dann hat er das erlebt in der Familie von der Sabine, was ihn sehr bestärkt hat. Und die andere Seite war die Biografie von der Sabine, die gläubig aufgewachsen ist als Gehörlose und das oft betont hat in ihrer Beschreibung, dass das eine Bubble, die sind eben gehörlos und dann sind die anderen die Hörenden, und dann hatte sie noch einen ungläubigen Freund, der hörend war. Und das hatte überhaupt keine Zukunft, weil wenn überhaupt, dann wären die schnell geschieden, weil es funktioniert nicht. Also der Doppelpack war eigentlich nicht zu überwinden und war eine ganz schwere Zeit für die Sabine und die Familie, die dahinter steht. Und wie das daher geführt hat, über so eine Leitsituation, dass sich der Rolf bekehrt hat und dass das Nicht-Hören oder das Hören vom Rolf nicht das K.O.-Kriterium war für ihre Ehe bis heute.
Ihr Lieben, mein Eindruck ist, ich verschiebe meine Bibelarbeit mal auf heute Abend und lese jetzt nur diesen einen Vers nochmal vor. Ich danke meinem Gott, so oft ich eurer gedenke. Und was ich alle Zeit tue in meinen Gebeten für euch alle und für das Gebet mit Freunden, für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag bis heute. Ich glaube, wenn ich das so höre, wenn ich das so miterlebe, mein Herz wäre jetzt eher danach, Gott zu loben, zu danken und euch einzuladen. Lasst uns eine Zeit nehmen, wo wir wirklich noch Lied singen, Dankgebete sprechen, vielleicht nochmal ein Loblied singen. Ich glaube, das ist gerade irgendwie mehr in der Luft, als wenn ich hier nochmal mit einer ganz intensiven Bibelarbeit anfange. Ja, ich wollte niemanden abschneiden.
Bekehrungszeugnis von anderen erzählen, sondern also unsere Schwiegertochter kam gestern früh in den Kreissaal und dann war das ziemlich lange Geschichte, wieder nach Hause, dann wieder in den Kreissaal. Heute Morgen hat unser Sohn geschrieben, Endspurt, und das war 6 Uhr und dann waren wir schon ein bisschen aufgeregt und weil schon so viele Frauen gefragt haben, die mitgebetet haben während dieser Veranstaltung, war Endspurt nach Stunden endlich vorbei und er schreibt, die kleine Jemima ist da und beiden geht es gut.
Halleluja. Herzlichen Glückwunsch. Also wenn das keine Überleitung in eine Lob- und Dankzeit ist miteinander. Wunderbar, Dankeschön. Vielen Dank. Wir singen ein Loblied, dann ist wirklich, wer mag, steht auf, betet kurz und laut und kräftig und dann singen wir nochmal ein Loblied und ich glaube, das ist vielleicht wirklich das, was wir jetzt heute Morgen noch machen sollen. Ja? Ihr Lieben, es gibt so Momente, die kannst du nicht vorbereiten. Vielen, vielen Dank für alles, was ihr geteilt habt. Das war großartig. Mich hat es sehr, sehr ermutigt. Ich freue mich sehr. Der Plan war ein bisschen anders, aber das ist nicht schlimm. Das ist im Gegenteil. Das war hat mich sehr, sehr berührt. Denn das gute Werk in euch vollendet, wird dann heute Abend sozusagen das Thema sein, und freut euch drauf. Nochmal, worauf wir hoffen können, auf Gott selbst, er ist der Gott der Hoffnung, auf Gottes Treue. Das ist das, was heute sich bitte durch diesen Tag zieht. Dann, ich habe jetzt schon mal von meiner eigenen Geschichte erzählt. Ich habe ja im vergangenen Jahr dieses Buch geschrieben, mit dem Leben spielt man nicht. Das möchte ich euch empfehlen, gibt es hinten am Büchertisch. Da habe ich meine Reise mit Gott aufgeschrieben. Mich hat ein Verlag gebeten, als ich 60 wurde und bei der Evangelischen Allianz ausstieg, kurz bevor ich 60 wurde, könntest du nicht einfach diese Geschichte mit Gott nochmal aufschreiben? Ich sage, ich habe eine neue Stelle, ich habe gar keine Zeit. Dann haben die mir einen Ghostwriter, Hauke Burgert, einen ganz tollen, er ist auch Pastor, empfohlen. Wir haben da ganz viele Gespräche geführt und er hat daraus viel mehr gemacht als nur eine Bekehrungsgeschichte, sondern viel gezeigt, so wie die Jahre danach auch waren, wie Gott gewirkt hat. Also wer das lesen möchte. Ich habe es auch verschiedenen Nichtchristen geschenkt und auch die sagen, wow, ist ja total beeindruckend. Also vielleicht auch etwas als Zeugnis. Und dann, dieses Buch ist schon ein bisschen älter. Das merkt man daran, dass das Nachwort noch von Angela Merkel ist. Ich habe zusammen mit meinem Freund Frank Heinrich, der war damals Bundestagsabgeordneter, dann jetzt die letzten Jahre bei der Evangelischen Allianz, mal Geschichten gesammelt aus Familien, die mit Menschen mit Behinderungen leben, sich aber für diese Menschen entschieden haben und was es für sie bedeutet hat. Das Buch heißt Ich lebe, ein Plädoyer für die Würde des Menschen. Es war damals die politische Debatte zum Thema Abtreibung oder auch zum Thema Sterbehilfe. Und wir haben gedacht, also jeder argumentiert politisch, wir wollen einfach mal Geschichten erzählen, über alle Herausforderungen auch, aber wie bereichernd es ist, wenn Familien erzählen, was es bedeutet, dass auch Kinder mit Behinderungen dazugehören. Und auch das sind fantastische Lebenszeugnisse, auch das gibt es hinten. Guckt gerne bitte an den Büchertisch.